Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Shanli Anwar.
Und wir starten gleich mit einer Art Verwechslungskomödie in der Musikwelt.
Hey, wir sind Ausländer, keine Hobbys, jedoch Jobs, wir sind Ausländer. Jeden Sommer in die Heimat, wir sind Ausländer. Und wir machen alles perfekt, wir sind Ausländer. Wir sind Ausländer.
Das ist Emre, Schüler aus Nordrhein-Westfalen. Sein Rap-Künstlername ist Future. Und den Namen hat auch ein bisschen größerer US-Rapper. Und was da durcheinander gekommen ist, dank gleichem Bandnamen, hören Sie gleich im Kompressor. Willkommen. US-Rapper Future hat mehrfach Platin für seine Nummer 1-Alben in den USA bekommen. Futures Videos, ja, die werden millionenfach im Netz geklickt. Ja, und dieser US-Rapstar hat was gemeinsam mit einem 15 Jahre alten, weniger bekannten Rapper Emre aus Nordrhein-Westfalen. Beide nennen sich Future und so landete der neue Song Ausländer 2 vom deutschen Future auf der Spotify-Liste des Ami-Rappers.
Ich fang mal an zu erzählen, ich bin 15 Jahre alt, bin ein Hobby-YouTuber und auch Kenneck zugleich. Eines Tages dachte ich mir, okay, ich rappe ein paar Lines, holte mir ein Mic und dann kam alles mit der Zeit. Wir sind Ausländer, ey, ich mach Sujuk mit Ei, haue Ei dann hinterher und zack, da ist der zweite Teil. So leicht war es, einen ganzen Track zu schreiben, Käse esse ich nur in zarten Scheiben.
Da wissen wir Bescheid. Musikalisch ist der Unterschied groß. Wir nehmen die Namensverwechslung zum Anlass, über ja, kreative Musiker und Musikerinnen oder Bandnamen überhaupt zu sprechen, mit Maurice Summen, Musiker und Betreiber des Berliner Labels Staatsakt. Hallo, Herr Summen.
Hallo, guten Tag.
Wie oft kommt das wohl vor, dass Spotify Musiker wegen des gleichen Namens verwechselt?
Nun ja, also der Algorithmus kann da erstmal gar nicht so große Unterschiede erkennen. Der erkennt dann halt, dass es gibt einen Interpretennamen, der ist in diesem Fall Future. Das Genre ist irgendwie weit gefasst Hip-Hop, R&B. Und genau, und dann denkt der Algorithmus, dass er den Fans, also den Followern von Future, dem Original Future, wenn man so möchte, einen Gefallen damit tut, dass er die neuesten Empfehlungen in die Listen reinpackt. Und das passiert eigentlich automatisch, das sind ja im Prinzip gesehen, ne? Also diese lernfähige Algorithmen.
Lernfähig ist so eine Sache, ne? Wenn man sich die musikalischen Unterschiede anhört.
Aber jetzt kennt der Algorithmus auf jeden Fall den Unterschied zwischen, dass es zwei Future gibt, den einen aus, keine Ahnung, aus Deutschland. Ja, aber das passiert tatsächlich relativ häufig. Es ist sogar so, dass es ein Geschäftsmodell gerade ist. Also es gibt eine richtige Epigonenschmiede gerade, die das schamlos ausnutzen, indem man halt einfach schaut, was gibt es, was gibt es zu kopieren. Ich sag mal zum Beispiel selber in der Neoklassik-Szene, da gibt es ja nur Klavier, da ist man ein Klavierstück, da nennt sich jetzt jemand zum Beispiel Lambert, macht Klaviermusik, schreibt Klavieretüden und spielt die und nimmt die auf. Und dann geht man hin, nennt sich auch Lambert, nimmt auch ein paar Klaviertüden auf und lädt die halt hoch. Und und dann geht der Algorithmus davon aus, hier ist ja wieder was Neues von dem Lambert, den doch so viele Leute toll finden. Und dann packen wir den Fans und Followern das mal in die Playliste. Mhm.
Zeigt der Fall so ein bisschen, da frage ich mich nur so, zeigt der Fall ein bisschen, das Musikernamen zu schützen? Ist das zu teuer oder warum passiert das nicht? Oder ist das?
Das ist wahnsinnig kompliziert. Das ist also markenrechtlich, also das Markenrecht ist eine extrem teure Angelegenheit. Da, also das nur für den deutschen Markt zu schützen, ist schon sehr, sehr kostspielig. Das für den europäischen Markt zu schützen, noch kostspieliger. Und da kann man sich vorstellen, was es kostet, eine Marke für den kompletten Weltmarkt zu schützen. Noch dazu muss man sich sagen, dass jetzt, ich sage mal, ein Wort wie Future, also die Zukunft,
ist nicht so.
Auch nicht ganz so lang. Also ich sag mal, da muss man schon extrem pfiffige Anwälte haben, dass sie das hinbekommen, die Zukunft zu schützen für eine einzige Person.
Okay, es ist so, dass man sagen kann, 2019 noch so richtig einzigartige Bandnamen zu finden. Ist das unmöglich geworden, weil es eben so viel schon gibt? Vor allem jetzt im Internet, wenn man dann noch googelbar sein möchte.
Ja, man muss das, man muss die Band, also man muss im Prinzip gesehen ja durch Originalität im Sound, also in seiner Musik im Prinzip glänzen und dann ist es vielleicht auch so ein bisschen egal, wie es heißt. Sie haben zum Beispiel eine Band, die heißt International Music und da ist jetzt auch vielleicht nicht der Name, wo man denkt, ha, das ist aber originell oder beziehungsweise das findet ja jeder sofort. Schnell war die Band verschrien als die ungoogelbarste Band, was aber totaler Quatsch ist, denn wenn ganz viele Leute nach International Music im Netz suchen, das haben auch glücklicherweise sehr viele Menschen getan, weil die Musik sehr toll ist, dann merkt sich irgendwann der Google-Algorithmus, wenn diese Leute in Deutschland International Music eingeben, dann suchen die immer die. Und dann wird es nach wenigen Monaten ganz oben angezeigt. Also wenn man jetzt gerade in Deutschland International Music bei Google angibt, dann ist man sofort oben bei dieser Band. Will sagen, wenn die Musik irgendwie es wert ist, danach zu suchen, dann findet der Konsument die auch, egal wie die heißt. Und es ist natürlich von Vorteil, wenn man jetzt vielleicht nicht so heißt wie 85.000 andere Künstler, Künstlerinnen. Aber ich denke, da blickt der Konsument schon durch.
Also der Bandname letztendlich auch heutzutage nicht so wichtig wie eigentlich die Musik selbst, wie das Produkt, was man da hat.
Das war ja immer schon so. Also ich glaube jetzt zum Beispiel, wenn man sich heute Prinz nennen würde, als Beispiel, wäre das jetzt auch erstmal nicht der ultra-originelle Name, glaube ich. Aber wenn man das dann so viel Leidenschaft und Liebe und so einem Talent mit, ne, mit
und
dem
Soul Prinz und allem. Ja,
und
macht
Soul und all dem. Dann hinterfragt, glaube ich, nach wenigen Tagen keiner mehr, was, wie nennt er sich Prinz? Das ist dann irgendwann, ne,
das ist dann vergeben und vergessen. Eine Frage noch, Herr Summ.
Die Totenhosen in Deutschland, furchtbarer Name, aber keiner würde, also der Name sagt von vornherein schon, ich scheiß auf den Namen. Aber schlussendlich, heute will niemand in Frage stellen, dass die Totenhosen sind.
Ihre Band, kurz Herr Summ, die heißt Die Türen, sind Sie zufrieden mit der Wahl?
Bis heute schon.
Bis heute noch, sagt
man. Also da hat kein Algorithmus, keine Suchmaschine was dran geändert.
Sagt Maurice Summ, Betreiber des Berliner Labels Staatsakt. Über die Suche nach Bandnamen die Verwechslungsgefahr im Zeitalter des Internets vielleicht ein bisschen minimieren. Dankeschön.
Ja, vielen Dank auch für das Gespräch.
Der Hashtag OscarsSoWhite ist gerade mal 3 Jahre her. Da wurde in Hollywood und im Rest der Filmwelt diskutiert, wie wenig afroamerikanische Filmschaffende bei den Oscar-Verleihungen berücksichtigt werden. Ja, eine leidenschaftlich geführte Debatte, die den Blick schärft und öffnet, aber auch viele Fragen aufwirft. Was ist das sogenannte Black Cinema? Auf welche Traditionen blickt es zurück? Wer steht vor, wer steht hinter der Kamera? Und Antworten sucht die Retrospektive des Filmfestivals in Locarno dieses Jahr unter dem Titel Black Light. Zu der Herangehensweise sagt Kurator Greg DeCure Jr.
I didn't want to create a ghetto just for black directors. I don't want to limit our thoughts of what black cinema is by just saying it's a black director and that's the end of the story. No, that's just sort of the beginning of the story.
Die Geschichte endet nicht damit, dass man sagt, hinter einem Film steckt ein schwarzer Regisseur. Die Geschichte fängt da gerade erst an. Und was da dann das Black Cinema erzählt, besprechen wir mit unseren Filmkollegen Patrick Welinski und Anke Lewicke, zugeschaltet aus Locarno. Hallo.
Hallihallo.
Hallo.
Ihr habt ja eben diese Retrospektive Blacklight verfolgt. Was haltet ihr von dem Konzept und von der Auswahl, die eben nicht nur Werke von schwarzen Filmschaffenden zeigt?
Ja, ich finde das Konzept unheimlich befreiend. Das hat auch ein bisschen was Anarchistisches und es ist ja kein Zufall, dass der Kurator den Begriff Ghetto benutzt. Also man holt die Filme einfach mal aus ihrem Ghetto, das kann ja ein weißes oder ein schwarzes sein, und lässt sie einfach diese Bilder aufeinander losprallen und guckt, wie sie in einen Dialog miteinander treten. Jetzt kann man ja sagen, vielleicht war es ja am Anfang so, dass die Bilder von afroamerikanischen Filmemachern erstmal eine Reaktion, eine Antwort oder ein Widerspruch waren auf die Filme von weißen Filmemachern. Das kann man hier beobachten, aber es geht eben auch darum zu sagen, man will sich ja auch miteinander messen und in Konkurrenz treten und einfach mal zu sagen, auch Schwarze haben super Filme gemacht, die in der Filmgeschichte ihren Stellenplatz haben, auch jenseits der Geschichte, weil sie einfach gut gemachte Filme sind. Diese Filme sollen hier eben auch gezeigt werden und ich finde das ganz interessant, dass man hier eben jenseits von religiösen und kulturellen Hintergründen einfach mal sich Bilder anschaut.
And I wanted to include different religions, different cultures, different ethnicities, different genders, different nationalities that all have something to say about black culture, that have all shared and experienced and celebrated or investigated or critiqued. Everybody that's sort of coming together to paint this picture of what black peoples look like across the 20th century.
Das ist schon die wichtigste Erkenntnis, die der Kurator hier nochmal formuliert hat. Also dieser interkulturelle Diskurs, den man über das Black Cinema führen sollte, der kann eben da nicht enden, dass wir einfach nur schwarze Körper zählen vor der Kamera oder hinter der Kamera. Es kann aber auch nicht sein, dass schwarzes Kino oder Black Cinema einfach nur die Aufzeichnung schwarzer Lebensumstände ist. Es muss eben mehr sein und deshalb wird hier gerne der Begriff der Blackness eingeführt. Das ist so schwer ins Deutsche zu übersetzen. Das ist aber ein sehr zentraler Begriff. Also der Versuch, das Spannungsfeld zwischen den Mitteln des Kinos und der realen Lebenssituation zu erforschen. Also im Prinzip, um es zusammenzufassen, die Retrospektive versucht, Filmgeschichte unter dem Aspekt der Blackness zu erzählen.
Und es ist ja auch wirklich ein erweitertes Konzept, wie wir eben beim Kurator gehört haben. Hat das dann auch euren Blick erweitert?
Ja, Anke hat schon erwähnt, es ist befreiend, es ist mehr, weil wir führen ja auch im Feuilleton diesen Diskurs recht verengt. Also Black Cinema, das ist eben nicht nur Blaxploitation und ein bisschen Spike Lee am Rande. Und am Anfang wundert man sich auch als Kritiker, der hier anreist, so ein bisschen, ja, so etwas erratisch kuratiert das Ganze, etwas aus der Karibik, ein bisschen afroamerikanisches Kino, Jamaica. Was ist das hier eigentlich? Aber es ist interessant, dass wir eben diesen Blick verlassen müssen. Und auch die Debatte, die wir führen, kann man immer so schön an einem Beispiel festmachen, nämlich diese Wer-hat-den-Ersten-Debatte. Das kennen wir ja, ne? Wer ist der erste schwarze Superheld auf der Leinwand? Black Panther. Der erste schwarze Horrorfilm, der erfolgreich war? Get Out. Das ist so interessant, dass sogar die Toni Morrison, die Nobelpreisträgerin, die gerade gestorben ist, zurzeit ja dafür auch gelobt wird, dass sie 1998 ein Drehbuch zu einem Sklavendrama Menschenkind geschrieben hat, auf Grundlage ihres eigenen Buches, der zum ersten Mal den weiblichen Blick auf die Sklaverei gezeigt hat. Und während wir hier die letzten Tage im Kino saßen, haben wir gesehen, es gab aber auch 100 Jahre Kinogeschichte davor. Und es gab sehr wohl schon weibliche schwarze Filmemacherinnen, die diesen Blick hatten. Und es ist wirklich sehr befreiend, das einfach mal zu sehen, dass es eben nicht jetzt erst anfängt und dass die Frage, wer den ersten hat, gar nicht so wichtig ist.
Vielleicht muss man sich das Ganze auch wie so eine Work-in-Progress-Veranstaltung vorstellen. Natürlich werden all diese Fragen auch aufgeworfen, also auch die, sage ich mal, materialistisch-historischen. Also wann konnten überhaupt Schwarze anfangen, Filme zu machen? Wann hatten sie diese Mittel überhaupt dafür? Das kriegst du dann schon mit, dass eben der erste afroamerikanische Film erst 1925 gedreht werden konnte. Und natürlich kriegst du auch mit, wie ganz viele schwarze Regisseure sich einfach ihre Geschichte über die Leinwandbilder auch einfach zurückerobern, sich ihre Identität suchen. Deshalb spielen eben viele Filme hier immer auch auf Booten, um einfach diese Geschichte der Sklaverei ganz konkret oder auch als Metapher nochmal nachzuerzählen.
Also sehr viele historische Aspekte. Wenn es jetzt aber heißt, dass schwarzes Kino nicht unbedingt nur von Schwarzen kommen muss, sondern auch von Weißen gemacht werden kann, wie zeigt sich da dann diese sogenannte Blackness?
Ja, also ein Beispiel, der Spielfilm Putney Swope von 69, das ist eine brutal anarchische Komödie, gedreht von Robert Downey Sr., dem Vater von Iron Man, Robert Downey Junior, in diesem Film steigt ein schwarzer Angestellter zum Chef einer New Yorker Werbefirma auf und daraus entwickelt sich so eine abgefahrene Utopie. Putney Swope, so heißt dieser Chef dann, er feuert alle Weißen, stellt nur noch schwarze Aktivisten und militante Freiheitskämpfer ein, lehnt jegliche Deals mit der Tabak- und Alkoholindustrie ab, produziert dann nur noch so erotisch aufgeladene Werbespots und damit ist er auch dann total erfolgreich und das ist alles Gaga, nur, jetzt kommt der Haken, die Stimme dieses schwarzen Schauspielers, die wird gesprochen vom weißen Regisseur, von Robert Downey Sr. Und das ist etwas, was sich ja heute Tarantino nicht mal wagen würde, sowas zu machen, dass da eine schwarze Hauptfigur von einem Weißen gesprochen wird. Aber daraus erwächst ja auch ein Spannungsfeld, von dem wir gerade sprachen. Was macht das mit uns heute? Und warum ist das damals in der Freiheitsbewegung der Schwarzen in Amerika mit der 68er-Bewegung sehr gut in Einklang zu bringen, dass das beide zusammenkommt? Und trotzdem ist das auch so eine radikale Lesart dieses Films.
Und was ganz interessant ist, es gibt auch sogenannte ethnografische Filme hier eben von Jean Rouge, der ja in den 60er, 70er Jahren eben immer nach Afrika gefahren ist, um dort einfach Besessenheitsrituale und andere Rituale festzuhalten. Und er wurde dann auch von afrikanischen Intellektuellen, also zum Beispiel von dem senegalesischen Regisseur Ousmane Sembene, angegriffen. Ja, du zeigst uns ja wie Insekten, aber wenn man sich diesen Film heute anschaut, diese ganzen Rituale, sind sie erstmal Dokumente, die mal für sich stehen. Und dann recherchiert man eben weiter und es gibt ja auch viele Diskussionen danach. Und dann bekommt man eben mit, dass Jean Rouge zum Beispiel seine Filme immer erstmal den Leuten, die er porträtiert hat, auch gezeigt hat, diese Genehmigung geholt. Also dass da schon immer ein Austausch war. Und es waren vielleicht auch die ersten Bilder, die dort eben damals in Afrika teilweise gedreht wurden. Die muss man vielleicht heute auch nochmal anders sehen, anders einordnen, ohne direkt zu sagen, oh, das ist ja ein postkolonialer Blick gewesen.
Also verschiedene Referenzen sind dabei, schwarze Regisseure, Patrick hat es eben erwähnt, es gibt ja welche, die schon länger im Fokus stehen, in der Aufmerksamkeit, Spike Lee oder auch der gerade verstorbene John Singleton, die fehlen sicher nicht in der Retrospektive, die sind auch dabei, aber welche anderen, vielleicht unbekannteren Geschichten, Herangehensweisen werden denn noch gezeigt, um diesen Begriff des Black Cinema zu reflektieren?
Ja, weil ich gerade schon Toni Morrison erwähnt habe, die weibliche schwarze Erfahrung angeblich als erste ins Kino brachte, dann sahen wir, dass ein Jahr zuvor der Spielfilm Eve's Bijou von Casey Lemons ins Kino kam. Das ist ein wirklich abgefahrener Southern Gothic Horror, der in Louisiana spielt. Im Prinzip in einer wohlhabenden Familie. Der Vater wird gespielt von Samuel L. Jackson, er ist Arzt. Es ist immer schwül, es kursieren Geistergeschichten, Voodoo-Zauber. Die Legende durch die Familie, die sich zieht, ist, dass die Frauen die Fähigkeit des dritten Auges haben und die Zukunft voraussagen können. Begehren und Leidenschaft, Intrigen, es kommt zu einem Mord. Hören wir doch mal rein in diese Atmosphäre dieses Südstaatenfilms.
But nothing in her behavior prepared me for what happened on the night of the storm. Roz and I had a terrible fight and I guess it was inevitable. I knew Cecily could never sleep through a fight like that, so I wasn't surprised when she came downstairs. Maybe I was even waiting for her.
Ja, und was so eindrücklich ist an diesem Film, ist, dass diese schwarze Familie in einer Villa wohnt, die man eigentlich nur so kennt, wo früher eben in den Südstaatenfilmen die Sklavenhalter gewohnt haben. Und die wohnen da jetzt in aller Selbstverständlichkeit drin. Und das ist genauso eine Einrichtung, wie man sie eben auch aus diesen Filmen kennt, mit so einem Adler, dem ganzen Geschirr und sonst was. Und es hat dann aber auch so was ganz, ja, ich würde mal sagen, so eine erzählerische Wucht, dass einfach jetzt diese schwarze Regisseurin sagt, so, wir drehen das jetzt mal um. Der Film spielt in den 50er Jahren und wir zeigen jetzt einfach mal in diesem Ganzen, was wir nur als weiße Umgebung kennen, einfach eine schwarze Geschichte. Und dieses Spannungsfeld ist eben das, was Patrick mit Blackness bezeichnet. Das kristallisiert sich da immer und mehr raus.
Über die Retrospektive Blacklight des Filmfestivals in Locarno, das sehr viele vielfältige Blicke auf das Black Cinema gibt, waren das Patrick Quilinski und Anke Lewicke. Dankeschön.
Tschüss. Bitte.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Zusammengestellt von Gabi Wuttke.
Es ist mitnichten eine Überraschung, aber nun amtlich. Regisseur Wim Wenders wird die Laudatio auf den diesjährigen Friedenspreisträger Sebastião Salgado halten. Das verkündete der Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Wenders hatte vor 5 Jahren einen Film über den brasilianischen Fotografen gedreht. Das Salz der Erde erhielt den Spezialpreis beim Festival in Cannes. Die beiden 75-Jährigen treffen sich also am 20. Oktober in der Frankfurter Paulskirche. 99 Jahre ist er alt geworden, der Filmproduzent Edward Lewis. Vermisst 7 Tage im Mai und Menschen am Fluss sind nur 3 der Filme, die er für Hollywood produzierte. 1960 wurde er mit diesem Kinofilm reich und weltberühmt.
Sklaven, ihr seid in der Gladiatorenschule des Lentulus Batiatus angekommen. Ihr werdet ja durch erfahrene Lehrer ausgebildet im Kampf Mann gegen Mann bis zum Tode. Natürlich finden Kämpfe mit tödlichem Ausgang nicht hier statt. Dazu kommt es erst, wenn ihr verkauft seid.
Spartacus mit Kirk Douglas aus dem Jahr 1960, produziert von Edward Lewis, der, wie erst heute bekannt wurde, am 27. Juli in seinem Haus in Los Angeles gestorben ist. 80 Jahre alt wurde Gordan Mihic, Drehbuchautor schon in Titos jugoslawischen Zeiten, schrieb er 1989 und 1998 auch Skripte für Ime Kusturica. Zum Beispiel Schwarze Katze, Weißer Kater.
Da habe ich ein Glück, so ein Glück. Die Kater sind so wunderschön.
Guck mal, das komische Schiff da vorne.
Wie das staatliche serbische Fernsehen berichtet, starb Mihic am vergangenen Sonntag nach kurzer Krankheit in Belgrad. Noch ganz in trockenen Tüchern ist es nicht, aber aller Voraussicht nach wird der chinesische Tencent-Konzern sich Anteile an der Musiksparte des US-Giganten Universal kaufen. Peter Schmuck von der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien erläutert im Deutschlandfunk Kultur, dass der einstige Spielehersteller Tencent seit dem vergangenen Jahr mit 70% Marktanteil der größte Musikanbieter Chinas ist.
Gleichzeitig ist natürlich auch das Repertoire von Universal sehr interessant für China. Und es macht natürlich einen Unterschied, ob dieses Repertoire zusätzlich lizenziert werden muss. Das kostet ziemliches Geld. Und es ist halt besser, das mehr oder weniger im Haus zu haben und eine direkte Verflechtung mit diesem Konzern zu haben.
Es stellt den heiligen Bonifatius dar, das neue Ampelmännchen in der hessischen Bischofsstadt Fulda. Nahe dem Dom strickt es rot leuchtend sein Kreuz empor, bei grün marschiert es mit seinem Hirtenstab los. Der heilige Bonifatius gilt als stiller Mitbegründer von Fulda vor 1275 Jahren.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Wir navigieren gleich durch Computerspiele und haben dabei den Gegenstand der Bedienung, also den Computercontroller, designtechnisch im Blick.
Gestalten. Architektur und Design.
In der Computerspielewelt gibt es nicht nur interessante Designs der Spielewelten auf dem Bildschirm. Es lohnt sich auch, die Bedienungshilfen, die da vorliegen, so anzuschauen. Das Gamepad, der Controller, das ist ein Alltagsgegenstand für die einen Spielerinnen und Spieler und ein unergründliches Mysterium für die anderen. Für Kompressorkollege Markus Richter ist es irgendwie beides. Prepare
to attack. Zwei Griffe. Links und rechts, ergonomisch geformt, fast wie ein kleiner Fahrradlenker zum Zugreifen gemacht. Dazu ein paar Knöpfe, noch mehr Knöpfe, die wie Waffenabzüge funktionieren und zwei Sticks für die Daumen. Alles so angebracht, dass die Finger wie von selbst darauf liegen. Es ist für mich dann auch so selbstverständlich wie Fahrradfahren, wenn ich einen Controller in die Hand nehme, um einen Ego-Shooter zu spielen. Die Daumen automatisch auf den Sticks, links bewegt die Richtung, in die meine Spielfigur geht, rechts mein Blickfeld. Ebenso selbstverständlich ruhen meine Zeigefinger auf den Schultertasten, den Waffenabzügen. Läuft mir ein Feind ins Fadenkreuz, rechts ranzoomen, ein leichtes Zucken links, ganz flüssig und natürlich, bam!
Getroffen, getroffen!
Nein? Heute führen wir keine Gewaltdiskussion. Heute bewundern wir das ergonomische Meisterwerk, den Controller. Der allerdings eine Sache hat, die mich schier um den Verstand bringt.
Es tut mir leid, ich weiß, du hast Angst.
Denn auf der rechten Seite sind vier Knöpfe, angeordnet in einem Quadrat, das auf der Spitze steht. Diese Knöpfe haben Bezeichnungen, meist aber nicht immer die vier Buchstaben A, B, X, Y. Aber auf Microsofts Xboxen ist dieses X links. Bei Nintendo-Konsolen ist es oben, auf Sonys Playstations unten. Kein Problem, möchte man meinen, denn die meisten Spiele sagen ja am Anfang sowas wie »Drücke X, wenn du zuschlagen willst«. Aber wo ist X? Das ist eben nicht so einfach, wenn man auf mehreren Konsolen spielt und ich spiele auf allen. Ja, ich weiß, ein hartes Schicksal, aber wie würden Sie sich fühlen, wenn Sie in Ihr Auto steigen und immer wieder Gänge verkehrt herum angeordnet sind und die Handbremse das Gas ist?
Arschlöcher.
So fühle ich mich jedes Mal, wenn ich von Sonys PlayStation auf Microsofts Xbox umsteige und mir die Spielanleitung sagt, drücke X. Dann drücke ich immer den falschen Knopf und es macht mich wahnsinnig, weil ich sterbe.
Echt jetzt? Vielen Dank.
Wer kann mir jetzt sagen, warum das so ist? Ein Linguist, dass ich da nicht eher drauf gekommen bin.
Linguisten interessieren sich für Controller, weil man sie lesen kann und weil dieses Lesen letztendlich die gleichen Fähigkeiten benötigt, wie Texte zu lesen.
Erklärt mir Pascal Wagner, der für das Online-Magazin Paidia vor kurzem den Artikel »Die Motivation des Gamepad-Layouts – eine diachrone bildlinguistische Betrachtung der Knopfbelegung und Benennung« verfasst hat. Ich lerne unter anderem, dass das X auf dem PlayStation-Controller eigentlich gar kein X ist.
Das X ist Abbruch oder Nein, also ist einfach eine Negierung. Da gibt's, wenn man Animes guckt, ganz oft, dass Charaktere mit so X-verschränkten Armen vor der Brust dastehen. Das ist so ein ganz klares Nein.
Der japanische Designer Teo Goto hat sich diese und noch die drei anderen Bedeutungen ausgedacht, denn Sony wollte es ganz anders machen. Statt A, B, X, Y hat der PlayStation-Controller Viereck, Dreieck, Kreis und eben X.
Echt jetzt?
Und das sollte eben vor allem für negative, ablehnende Interaktionen stehen. Das Gegenteil, das Positive, sollte der rote Kreis, in Japan das Sonnensymbol sein. Aber wir, die westlichen Spielenden, lesen den roten Kreis eben eher als Stoppschild und deswegen vertauschten die meisten Spielemacher die Bedeutung und das X wurde zum Ja-Sager. Noch nicht verwirrt genug? Auf der Xbox steht das X weder für das eine noch für das andere und ist außerdem an einer ganz anderen Stelle.
Sam, are you there? Respond.
Und daher eben die Frage, warum sind die Bezeichnungen auf den verschiedenen Controllern der verschiedenen Firmen so unterschiedlich? Hat sich jede Firma gedacht, wir haben das einzig wahre Design, das sich durchsetzen wird? Oder hatten alle Angst vor Nintendo, die zuerst Buchstaben für Controllerknöpfe vergeben haben?
Ich nehme an, dass man sich da tatsächlich einfach abgrenzen wollte zum einen. Und die trockene Variante ist wahrscheinlich einfach, Nintendo hätte Ansprüche auf Copyright oder irgendwelche Designs.
Genauer kann man es leider nicht sagen, denn die Spielefirmen halten sich über ihre Designprozesse sehr bedeckt. Wir haben also ein, zumindest für Menschen mit zwei gesunden Händen, perfekt gestaltetes Gerät, dessen Form sich so sehr bewährt hat, dass es mittlerweile nur noch diese eine Form gibt, die nicht mehr wegzudenken ist. Wir erinnern uns, der Fahrradlenker. Aber eben diese Form wird dann verhunzt, und zwar aus demselben Grund, der uns schon Aktienmarktskandale, Klimakatastrophe und Rechtspopulismus beschert hat? Vielen Dank, Kapitalismus. Kein Wunder, dass die Welt vor die Hunde geht.
Markus Richter und die Hassliebe für Computerspielcontroller. In unserer Serie über Kunstsammler der Gegenwart geht es heute nach Hamburg zu Rick Reinking. Seine Sammlung zeitgenössischer Kunst, ja, die gilt als eine der spannendsten im Land. Über 200 Künstlerinnen und Künstler, darunter zum Beispiel Bruce Nauman, Damien Hirst, Rosemarie Trockel und auch Jonathan Mese. Dabei interessiert den Sammler Rick Reinking nicht nur berühmte Namen.
Also das ist schon einzigartig. Wir haben hier diese Parklandschaftsanlage, oben dieses Arboretum in dem englischen Parkstil angelegt.
Lange hatte Rick Reinking einen passenden Ort für seine Sammlung gesucht. Jetzt erfüllt er sich im Südosten von Hamburg auf einem riesigen Parkgelände mit zahlreichen alten Gebäuden und einer 2014 geschlossenen Schule einen Traum.
Tatsächlich einen Ort schaffen für Kunst und Kultur, also für Musik, für Literatur, für darstellende Kunst, bildende Kunst, einen Rückzugsort, wo man als Kreative auch mal zu sich findet, tatsächlich. Und dann eben auf Gleichgesinnte trifft.
Seine Sammlung wird im einstigen Schulgebäude einziehen. Das ist ein faszinierender Backsteinbau mit einem Glasgang um einen viereckigen Platz, von dem zahlreiche hohe Säle mit etwa 7 Meter hohen Fensterfronten zum Park abgehen, die ehemaligen Klassenräume. Jetzt stehen noch überall Kisten, lehnen an den Wänden Gemälde.
Also es gibt etwas zutiefst Menschliches, das alles miteinander verbindet. So, das klingt irgendwie auch nach alles und Leben.
Bruce Nauman, Damien Hirst, Santiago Sierra oder Monica Bonvicini. Rick Reinking besitzt eine Menge Arbeiten international bekannter Künstler, die er kaufte, als sie noch nicht berühmt waren. Denn ihm geht es nicht um große Namen, sondern um Inhalte. Um eine Kunst, die Haltung bezieht zur Welt, die unbequem ist, schmerzt, beunruhigt.
Es gibt so Themen, da geht es um An- und Abwesenheit von Körpern, von Energien. Wir können auch einfach mal hier rein, da sind wir gerade am Aufbauen. Hermann Nietzsche, ein Blutschüttbild. Hier auf der Rückseite steht ein Huichol-Schädel aus Mexiko. So funktioniert auch die Sammlung. Das sind Dialoge, die man nicht so erwartet, die man so in einem klassischen Museum auch nicht findet, die aber uns vielleicht viel mehr helfen, um einzutauchen in die Kunst.
Rick Reinking, Sohn aus wohlhabender Familie, sammelt seit über 20 Jahren. Genauso lange verfolgt er dabei einen eigenen Weg. Auf Jahresausstellungen der Akademien entdeckte er junge Maler wie Till Gerhardt oder Henning Klees, die er seitdem begleitet. Werner Büttners dreckige Malerei kaufte er schon, da verdrehten Museen und Sammler noch die Augen über sie. Und dann holt der 43-Jährige aus zum Rundumschlag gegen den Kunstbetrieb.
Ich verstehe nicht, warum wir, egal in welches Museum wir fahren, einmal quer durch die Nation, einmal quer um die Welt, überall hängen dieselben Bilder an der Wand. Es geht nur noch um Ego, haben wir den und den Künstler auch, anstatt zu gucken, wo sind die regionalen Qualitäten, weil das fällt ja komplett raus. So, und gerade in Hamburg haben wir da ja ein riesiges Problem, weil diese Künstler überhaupt gar nicht stattfinden. Und das ist mir dann ein Fest, das dann hier zu machen.
Ein Macher, ein Anstifter und Vermittler in Sachen Kunst war Rick Reinking schon früh. Während des Jura- und Kunststudiums organisierte er im alten Hamburger Elbtunnel eine Ausstellung junger Hamburger Künstler, richtete auf Kampnagel einen Raum für zeitgenössische Kunst ein und seit Jahren verleiht er seine Arbeiten nicht nur an Museen, sondern entwickelt mit diesen auch Ausstellungen, sodass viele seiner Stücke ständig unterwegs sind. Die Graffitis von Banksy dagegen sind gerade bei ihm. Auch Urban Art interessierte Reinking schon, als andere sie noch nicht einmal mit spitzen Fingern angefasst hätten.
Das ist ja auch etwas, was ich immer wieder erlebt habe mit Werken, für die man belächelt wurde, wo dann später irgendwie alle standen und gesagt haben, wow, 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 wow. Und es hat sich nichts verändert, nur der Preis. Es ist ja dasselbe Bild geblieben. Und wenn man sowas immer wieder erlebt hat, dann macht man sich davon frei.
Jenseits des Mainstreams war es schon immer interessanter. Und so kann man in der Sammlung Wolfgang Petricks Gemälde aus den späten 1970er Jahren entdecken, die schon in zahlreichen Räumen hängen. Wuchtige Apokalypsen über herrschende Macht und Gewalt, über gesellschaftliche Verhältnisse, in denen wir noch immer feststecken. Überhaupt scheint der ruhige, verwunschene Ort, den Reinking für seine Sammlung gefunden hat, ideal, um sich mit viel Zeit und Ruhe einzulassen auf Neues, auf Unbekanntes.
Plan ist, dass wir samstags, sonntags und montags uns der Öffentlichkeit öffnen und den Rest der Woche, der ist dann in Ruhe für die Kreativen, die dann auch hier vor Ort sind und arbeiten. Und man kann dann Führungen buchen.
Im September soll es allmählich losgehen. Ein großes Eröffnungsfest ist für nächstes Frühjahr geplant.
Wir machen das ganz langsam. Das ist ja eine private Initiative, das darf man ja nicht vergessen. Das ist privat und wir machen das so, wie wir wollen und können.
Kunstsammler Rick Reinking, porträtiert von Annette Schneider.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Shanli Anwar.